Hallo und herzlich willkommen auf Epic Tales. Heute sprechen wir über Schutzausrüstung, über spezielle Marken und den bayerischen Lifestyle.
Equipment, Preparedness, Intelligence, Guns. Hier ist Epic Tales, der Podcast von Epic.
Wir sind heute zu Besuch in Bayern bei Special Brands, spezielle Marken, und ich habe hier als Gast den Toni. Toni, grüße dich.
Servus Martin.
Wie geht's dir denn heute an diesem wunderschönen Donnerstag?
Aufgeregt schön.
Aufgeregt schön. Ja, wir haben das schon vorab besprochen. Du sagst ja immer, du bist aufgeregt, und das passt alles nicht so, wenn du irgendwas mit vor der Kamera machst oder wenn wir miteinander sprechen. Aber letztendlich wird es dann immer eine richtig geile Nummer, finde ich zumindest. Auch wenn du das, ich meine, man findet sich ja immer selber blöd, aber im Nachhinein ist es immer eine super coole Nummer, und ich denke, das wird ein sehr interessantes und aufschlussreiches Gespräch werden heute.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Erzähl uns doch mal kurz ein paar Worte über dich, Toni Striebel. Wer bist du?
Tja, Toni Striebel ist 47 Jahre alt. Ich bin verheiratet, habe eine Familie mit drei Kindern.
Drei Kinder inzwischen schon?
Drei Heiliges Kinder.
Blechlich. Ich habe nur zwei auf dem Schirm.
Das ist fatal. Nee, drei, und der letzte ist sogar schon 7 Jahre alt.
Okay.
Also hat sich eingelebt und ja, war eine Zeit lang bei der Bundeswehr, bin danach über Umwege zu Oakley gekommen und bin seit knapp 25-jähriges Jubiläum meine zweite Ehe Oakley.
Verstehe, ja. Du bist quasi, wir haben es jetzt ja schon vorgegriffen, für Oakley tätig, dein halbes Leben, kann man schon fast sagen, ne?
Eigentlich ja.
Ja, ne, dein halbes Leben. Und das wäre jetzt auch quasi die nächste Frage: Wie bist du denn an Oakley gekommen? Also warum Oakley? Wie bist du in diese Bubble reingerutscht, sage ich mal?
Ja, das ist Zufall und ein Mensch schuld. Eigentlich hatte ich ganz andere Pläne und bin aber in München auf einer großen Straße von hinten angehupt worden von jemandem, den ich von der Bundeswehr kannte. Mhm. Der zu der Zeit bei Oakley gearbeitet hat, der H.G. Viele Grüße. war damals auf dem Sprung eigentlich mit dem Plan, nach Kanada zu gehen. Und der Zwischenraum sollte dann gefüllt werden, um mit ihm bei Oakley zu arbeiten.
Was wolltest du in Kanada machen?
In Kanada wollte ich eigentlich über die Hillsborough Aviation zum Berufshelikopterpiloten werden.
Verrückt. Das heißt, du bist schon immer auch so luftaffin gewesen, also sprich bei der Bundeswehr auch irgendwas mit Helikoptern, Flugzeugen, Pilotenwesen gemacht?
Ja,
oder?
Als Fallschirmjäger da immer mal rausgesprungen, ja. Aus allen möglichen Dingen. Und aber tatsächlich war einer meiner letzten Aufträge bei der Bundeswehr Eckpunkte für die neue zentrale Dienstvorschrift, Abseilen aus dem Hubschrauber zu erfassen und darzulegen. Und da haben wir 120 Stunden Bell UH-1D gehabt im Sauwaldhof, im Schwebeflug, und haben von Anschlagpunkten über Seile, Seilsäcke und so weiter eruiert, was denn der Soldat am besten nutzen soll. Und da ist der ein oder andere unkonventionelle Rundflug drin gewesen mit den Helikopterpiloten, die die Maschine auch mal aus dem Schwebeflug rausholen wollten. Und da hat man dann mal anderes Fliegen erlebt. Mhm. Und das hat mich so angefixt, dass ich eigentlich zum Helikopterfetischisten worden bin. Ja. Und das britzelt mich heute noch. Aber das war nicht der vorgesehene Lebensweg.
War nicht der vorgesehene Lebensweg, richtig. Genau. Sondern du bist dann bei Oakley gelandet. Mhm. Was hast du denn da gemacht? Also Oakley ist ja eine Riesenfirma. Ne? Also gerade auch jetzt nicht nur in unserer Bubble, in unserem Sektor, im taktischen Bereich, sondern da gibt es ja auch ein unglaublich riesiges Sortiment an Outdoor-Ausrüstung, Schutzbrillen, Sonnenbrillen, natürlich Lifestyle-Produkte, Skibekleidung, was der Teufel alles. Du bist aber im Fokus oder hast angefangen im Fokus in dem behördlichen Bereich, richtig? Oder hast du erzählt?
Also ich wollte ja nur eine kurze Zeit überbrücken. Nachdem ich meine erste Firma geschlossen hatte, das war ja der Grund, warum ich auch nach Kanada gehen wollte, habe ich eigentlich wirklich nur noch ein paar Monate zum Überbrücken gehabt und habe da angefangen in der Warranty. Ganz, ich sage jetzt mal, naja, das darf ich hier nicht sagen, Brillen zu reparieren.
Ja.
Alles, was mit Reklamationen, Ersatzteilgeschichten zu tun hat, und habe da praktisch das Produkt von Grund auf kennengelernt und nebenzu mitbekommen, dass das Behördengeschäft, das es in Amerika schon gab mit Schutzbrillen und so weiter, in Europa noch nicht eingeführt war, und habe da dann im Endeffekt eingegriffen und habe meinen Mund zur richtigen Zeit wohl aufgemacht, warum das hier so, wie der Plan von Oakley war, nicht funktioniert. Und ging es ganz grundlegend darum, ob die Bundeswehr behandelt wird wie ein normaler Händler. Und da hatte damals noch keiner eine Ahnung über die Beschaffungssysteme und so weiter, weil die Menschen damit einfach nichts zu tun hatten.
Ja.
Und meinen Mund aufgemacht und einen Auftrag bekommen.
In welcher Zeit war das ungefähr, dass man das mal so einordnen kann?
2002,
ja. Das heißt, zu der Zeit hat man bei der Bundeswehr...
Da war eigentlich
schutzbrillenmäßig
noch gar nichts. Also da war noch Stubenfliege.
Nein,
da war noch die rötliche Folienbrille, die klappbare und faltbare. Und dann ging es gerade bei den spezialisierten Kräften und Spezialkräften los, dass man über Schutzbrillen nachgedacht hat. Also es war wirklich auch bei uns noch sehr wenig. Die Polizei hatte ganz wenige und ganz einfache Brillen auf Schießständen. Aber das Thema Schutzbrillen war noch nicht.
Und da hast du dich dann quasi reingefuchst und hast dann, also beziehungsweise hast dann gesagt bei Oakley, ich würde jetzt gern hier im Behördenvertrieb arbeiten für Oakley?
Ja, die haben natürlich gewusst, dass damit mit Behörden immer Geld verdient wird. Und ich habe ihnen gesagt, was ich mir darüber denke und wie das funktioniert. Und dann habe ich da ziemlich schnell, ziemlich eindeutige Signale empfangen, und dann habe ich Deutschland, Österreich, Schweiz als Military Rap bedient. Genau.
Das heißt, aber auch noch für Oakley zu der Zeit,
genau.
Also fest angestellt bei Oakley.
Ja. Da hat sich ja viel getan in der Zeit mit Oakley. Das hat sich stark verändert alles, aber damals war das noch die Oakley GmbH, zuständig für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und das waren auch meine Kernländer, für die ich tätig war.
Und was weißt du noch, welche Brillen das da waren, die da als erstes in die Beschaffung gingen, die Bundeswehr bekommen hat? War das?
Ja, das ist nicht schwer. Also die Bundeswehr hat zwar nicht zu der Zeit, wo ich direkt für Oakley tätig war, aber das erste, was da beschafft worden ist, das war dann noch die ganz normale M-Frame. Die hatte noch keinen Zusatz von 2.0, 3.0, sondern es war diese Sport-M-Frame, die in Amerika schon getestet war mit Splitterschutz-Tests und so weiter. Und die war Inhalt der ersten ESBs, damals noch die einsatzbedingten Beschaffungen der Bundeswehr.
Aber das war dann auch eher noch nur für die spezialisierten Kräfte. Ne? Die breite Masse hat jetzt keine Oakleys bekommen.
Genau, das war Spezialkräfte. Genau.
Weil ich glaube, für die Gesamtheit der Bundeswehr ist ja relativ spät erst eine Schutzbrille gekommen. Kann das sein? Bin jetzt da nicht so firm, aber ich meine, das gibt es noch nicht.
Ganz offiziell war die querschnittliche Beschaffung sogar früher dran und haben sich dann die Spezialisierten und Spezialkräfte leider angeschlossen. Ja.
Okay, verstehe. Ja. Du bist dann aber nicht bei Oakley als Festangestellter geblieben, sondern bist dann in einer, du hast mir es gestern gesagt, in einer Handels...
Ich bin mutiert zu einer Handelsagentur. Ja.
Erklär mal kurz, was eine Handelsagentur ist für die Leute, die es nicht wissen.
Eine Handelsagentur nimmt Aufträge oder vermittelt, macht im Endeffekt nichts anderes wie der Außendienstler einer Firma, ist aber nicht fest angestellt, sondern arbeitet auf Provisionsbasis.
Okay.
Der Vorteil für eine Handelsagentur ist natürlich, dass du keine eigene Lagerhaltung hast. Also du legst die Kunden im Auftrag der Firma an. Die Firma hat alle Kundendaten, dieses Kundenkonto, schickt die Ware, besorgt die Ware und so weiter. Also ich musste eigentlich nur die Aufträge vermitteln. Mhm.
Aber dabei ist es dann nicht geblieben?
Nee.
Erzähl, was kam dann?
Dann kam irgendwann der Verkauf von Oakley. Also die Luxottica Group hat ja diese gesamte Firma Oakley gekauft. was an dem, was jetzt für den Endkonsumenten keinen Unterschied macht. Im Endeffekt hält hinten nur anderer die Hand auf und hat viel Geld für eine Firma bezahlt. Gleiche Produktion, gleiche Standorte der Produktion. Die Firma Oakley ist in Amerika immer noch genau das, was es immer war. Und ja, und Luxottica hat diesen Behördenapparat so nicht übernommen.
Das wollten die das nicht, oder?
Ja, ich spreche ungern für andere, aber der Beschluss war, dass diese Produkte nicht durch Luxottica vertrieben werden, nicht an diesen Kunden. Wohl wissend auch, dass das im Endeffekt eine ganz eigene Sparte ist, die eben nicht der gleiche Mensch bearbeiten kann, der viel besser im Sport- oder Optikbereich ist, wie ich das jemals wäre. Oder jemand, der sich halt da auskennt, und diese Spezifikation hatten die in ihrem Firmenkonstrukt bis jetzt nicht oder bis dato nicht und wollten das anscheinend auch nicht haben. Und somit sind sie wieder zum Distributor geworden. Und der Distributor ist natürlich im Gegensatz zur Handelsagentur der, der es holt, der, der es lagert.
Ja.
Ein neuer Aufgabenbereich.
Dementsprechend wurde da dann Special Brands ins Leben gerufen quasi, oder?
Ja, Special Brands, diesen Namen gab es schon als Handelsagentur.
Okay, verstehe.
Genau, war ja ab der Selbstständigkeit
praktisch. Aber dann bist du quasi zum Oakley-Distributor geworden.
Richtig.
Und vornehmlich für die behördlichen Produkte erstmal.
Nur.
Nur.
Ja. Zivil ist Luxottica und hätte auch meine Fähigkeiten und alles andere überstiegen.
Na, du hast ja dann aber später irgendwann bei Special Brands auch zivile Produkte mit aufgenommen.
Als Händler.
Als Händler.
Genau. Das heißt aber separiert.
Aber keine Distribution, sondern einfach, damit du das Portfolio erweitern kannst, weil derjenige, der vielleicht für sich als Soldat eine Schießbrille kauft, der möchte vielleicht auch für seine Frau noch eine Sportbrille mit dazu nehmen.
Und hoffentlich für sich selber auch.
Ja. Ja gut, es gibt auch Soldaten, die damit ihren Schießbrillen Sport machen, also habe ich mir sagen lassen. Es gibt da auch bei uns im Team jemanden, der immer eine Schießbrille
hat. Ja, aber der Hang geht immer zur zweit, zur dritt Brille.
Ja, das stimmt, tatsächlich. Ja. Aber nicht, weil die Brillen schlecht wären oder schnell kaputt gehen würden. Also tatsächlich habe ich es noch nicht geschafft, einen Oakley kaputt zu kriegen. Du bestimmt bei deinen 25 Jahren auch
sogar
nicht.
Aber das ist immer dann, wie sehr Hege und Pflege betrieben wird, ist es wirklich so, dass ich das auch noch nicht geschafft habe.
Aber jetzt erinnere ich mich, ich habe doch eine kaputt gekriegt, aber auch wissentlich. Und zwar, weil wir einen Beschuss mal gemacht haben. Und da haben wir natürlich ordentlich drauf gerotzt und haben da auch über die Spezifikationen hinaus, was sie halten muss, mal einfach um zu gucken, was geht. Und das war aber auch schon echt beeindruckend, muss ich sagen.
Kaputt kriegt man alles, wenn man will.
Das stimmt wohl, ja. Warum ist Oakley für dich so wichtig, oder warum ist deiner Meinung nach Oakley so ein herausragendes Produkt oder eine herausragende Sprille im Bereich behördlicher Beschaffung?
Also ich war ja schon immer Oakley-Fan, selbst während der Bundeswehrzeit, und habe da noch gar nicht gewusst, warum ich das bin. Man hat immer verschiedene Sonnenbrillen gehabt und es war aber dann doch die eine, die mir gar nicht am besten gefallen hat, jedoch das, was ich immer aufgehabt habe. Und das hat sich dann irgendwann präzisiert, auch da, wo ich bei Oakley angefangen habe und einen Einblick gekriegt habe, auch die Technik dahinter kennengelernt habe, war das Schöne für mich natürlich immer, dass ich bei Oakley nie einen Zweifel haben musste, dass ich jemanden was mit Lügen verkaufen musste.
Sondern du hast immer 100% hinter dem Produkt stehen können quasi.
Genau. Ja. Und das gibt die Technik von Oakley her. Oakley macht im Endeffekt einzigartig auf der Welt, egal ob du heute eine Sonnenbrille, ob du Sportbrillen oder Lifestyle-Brillen nimmst, ob du ballistische Brillen oder ballistische in Anführungszeichen, also Schutzbrillen nimmst, ist es so, dass jedes Polycarbonat-Produkt, das bei Oakley auf den Markt kommt, 100% optisch rein ist. Und das ist in dem Sinn einzigartig, dass es schon Mitbewerber oder andere Firmen gibt, die auch super Qualität abliefern, aber nicht so, dass du sagst, du hast bei 100 Produkte diese 100%igkeit durchgehend immer und zu 1000%. Und da musst du dir einfach keine Gedanken machen. Und die optischen und die qualitativen Unterschiede von einem Kunststoffglas, das denkt der Endkunde, der sich neu mit der Materie auseinandersetzt, der sieht Brillen liegen, für die schauen alle gleich aus. Da geht es wirklich nur um den optischen Aspekt, was ihm gut und was ihm nicht gut gefällt. Aber was so ein Kunststoffglas im Endeffekt wirklich und an Unterschiede haben kann, das ist dann eben das, wo ich sage, da war ich mit Oakley immer auf einem auf einem Kurs, wo du dir halt auch leicht getan hast, weil die Leute indirekt immer gemerkt haben, wenn sie das gehabt haben und getragen haben, die wollten nicht wechseln.
Das ist tatsächlich ja auch ein sehr subjektiver Eindruck oder eine subjektive Meinung, die da jeder haben kann, darf und soll. Und man könnte ja theoretisch sagen, eine Schutzbrille, ne, die Spezifikationen in Deutschland erfüllt, die kriegst du auch schon für unter 10 Euro von billige Arbeitsschutzbrillen. Ja, die können das auch natürlich. Aber es ist immer dann die Sache auch, was willst du darüber hinaus neben dem Schutz? Ja, du hast gerade gesagt, bei Oakley sticht immer die Qualität und die Reinheit der Linsen hervor. Es gibt jetzt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ich trage jetzt meine Schutzbrille vielleicht nur bei einem kurzen Einsatz von einer Stunde oder so. Da ist jetzt die Linsenreinheit nicht so essentiell wichtig. Ich komme gleich noch drauf zu sprechen. Für mich ist vielleicht dann eher wichtig, dass die Bügel ultra flach sind, damit sie unterm Gehörschutz oder unterm Helm nicht drücken. Ja, da könnte man sagen, ist vielleicht ein anderer Hersteller das bessere Mittel der Wahl. Ja. Es kann aber auch sein, dass der sagt, für mich ist der Beschlagschutz das Allerwichtigste. Vielleicht will ich dann keinen Rahmen im oberen Bereich haben, um den Kondens nach oben wegzulassen, also das Beschlagen von oben zu optimieren oder dass es nicht beschlägt, zu optimieren. Aber du sagst halt auch, und da hatten wir schon vor Jahren drüber gesprochen, dass halt wirklich bei Oakley diese Linsenklarheit wirklich dafür sorgt, dass du das den ganzen Tag aufhaben kannst, ohne Kopfschmerzen zu haben oder ohne, dass das Gehirn übermäßig beansprucht wird, im Sinne von, ich muss mich jetzt auch noch darauf konzentrieren, irgendwie was klar zu sehen.
Ja, und du musst auch immer sehen, das ist ja bei ganz vielen Teilbereichen so, egal ob das Sport oder das, die Militärausstattung oder unser gesamtes Feld ist, jeder möchte gerne die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, natürlich.
Und Oakley macht auch Sportbrillen, die im Endeffekt nahezu rahmenlos sind. Aber das hat halt alles eine viel niedrigere Stabilitätsgrenze. Also der Rahmen zum Beispiel, den du gerade angesprochen hast, und auch der Clip, der dieses Glas hält, das sind ja alles keine Sachen, die da sind, um jemandem das Leben schwerer zu machen, sondern um den Schutz zu erhöhen. Und da ist dann eben wieder die Frage, was ist peripher der Sinn dieser Brille? Also es geht nicht um das allereinfachste Handling, es geht nicht um das allerbeste Aussehen, wobei ich denke, da sind wir ganz weit vorn, sondern es geht darum, dass der Auftrag, den die Brille hat, so gut wie möglich oder bestmöglich erfüllt wird. Das heißt, der Rahmen bringt eine Stabilität ins Glas, die bei einem Beschuss, in Anführungsstrichen, durch Splitter oder bei einem Einwirken von Splitter sich halt einfach nicht verbiegen kann. Der Clip hält zusätzlich dieses Glas noch im Rahmen. Das heißt, diese Beschussenergie kann nochmal erhöht werden. Die ersten Modelle waren ja ohne Clip. Dann hat man herausgefunden, ab einer bestimmten Newtonzahl flippt sich dieses Glas einfach raus durch Verbiegen. Mit dem Clip sind im Endeffekt die Beschussgeschwindigkeiten und einfach gestiegen. Und das muss ein Mix aus allem sein. Wir haben Gläser, die auch Ventilationsöffnungen haben, selbst die sind komplett durchzertifiziert. Also es gibt für alles einen Ausweich. Wer sagt, das Glas beschlägt ihm zu fest oder zu schnell, das ist bei uns glaube ich, da sind wir ganz hinten an der Nahrungskette. Also unser Anti-Fox-System muss standhalten in jeglichen Spitzensportarten, kommt natürlich auch daher. Da ist jetzt Oakley auch niemand, der zukauft, sondern selber entwickelt. Da gibt es so viele Parameter, die dann da tragende Rolle spielen, dass man einfach sehen muss, das ist nicht nur immer das Aussehen oder die vordergründige Meinung.
Stichwort Technologie und Fortschritt und Vorsprung. Würdest du auch sagen, dass Oakley da so immer so ein bisschen der Vorreiter ist in dem Schutzbrillen? Fokussieren wir uns mal auf diesen Schutzbrillenbereich, was neue Sachen angeht, oder ist das eher so zu vernachlässigen? Also ich denke, ich kann jetzt nur als Beispiel zum Beispiel die Linsen nehmen, die jetzt da neu rausgekommen sind. Ich glaube, mit der Alpha kamen die dann auch für verschiedene Regionen angepasst waren, wo diese rosa Gläser auch, wie heißen die? Hilf mir.
TR22,
genau, TR45. Richtig, genau, diese Gläser.
Rötlich-braun.
Rötlich-braune Gläser. Rosa klingt immer so ein bisschen anders, ja. Mhm. Rötlich-braune Gläser rauskamen, die dann optimiert waren für Wüsteneinsätze und Co. Ne? Das kam, glaube ich, so mit der Afghanistan-Zeit auch mehr zu tragen. Das sind ja auch so Sachen, die dann andere Hersteller viel, viel später erst auf dem Schirm hatten. Ne? Also es gab ja bisher immer nur diese, ich habe ein dunkles oder ein rauchfarbenes Glas für Sonne, ich habe ein klares Glas für Nacht und ein oranges Glas vielleicht noch für Schnee, maximal. Ja? Also ein kontrasterhöhendes Glas.
Um auf die erste Frage zu antworten, ob ich glaube, dass der Oakley eine Vorreiterrolle hat, das hört sich natürlich immer sehr arrogant an. Und natürlich möchte jeder die Firma, die er präferiert, vertritt, verkauft, da hervorheben. Aber ja, das tut Oakley. Und da ist halt auch dieser Innovationshub, den Oakley intern hat, mit eigenen Firmen, die intern auch gegründet werden, um Sachen zu entwickeln, glaube ich, ein viel größeres Konstrukt wie so manche andere Firma, die es in unserem Bereich gibt. Das, was du angesprochen hast, die Prism-Technologie, da ist Oakley, wo ich mir denke, da ist natürlich Military der Nutznießer, entwickelt wurde das ja eigentlich im Sportbereich, auch wieder in einem komplett abgeschiedenen Bereich und hat so im Endeffekt, glaube ich, noch nie gegeben, die Kontrastfähigkeit zu steigern, das war bis jetzt immer dieses gelbe und orange Glas, Yellow und Persimmon, heißen bei anderen Firmen anders und die Kontraststeigerung wurde immer nur durch die Farbe erzielt. Mhm. So, und jetzt hat Oakley mit Prism den Knaller rausgehaut, dass sie im Endeffekt das Ganze nicht mehr nur über die Tönung gemacht haben, sondern auch über den Materialmix. Da werden auf verschiedenen Untergründen komplette Lichtbänder, die das kontrastreiche Sehen für die primär bevorzugte Farbe geblockt. Das heißt, bei der Linse, wo Prism Snow, werden andere Farben aus dem Lichtspektral genommen, wie bei Prism Trail, Terrain, die auch wir ja zum Teil haben, wo es um sandige Untergründe geht. Für die Rennradlfahrer haben wir eine Prism Road, wo grau ist. Unsere militärischen Brillengläser, die TR 22, 45 vor allem, die sind ausgelegt auf das Kontrastblocker, im Endeffekt gebannt werden für Grau und Sand. Mhm. Das heißt, alles Urbane und alles Sandfarbene wird da speziell positiv erhöht von den Kontrasten. Und ja, das ist ein so ein Ding, da waren wir die Ersten. Ich weiß gar nicht, ob es bis jetzt schon jemand macht, der es über beides macht und dann auch Lichtbänder blockiert oder ob es da einfach nur neue Farben gibt. Das könnte ich jetzt nicht beantworten, aber auch Vorreiterrolle, wenn du siehst, in lange Zeit waren wir mit der M-Frame 3.0 mit dem flachen Bügel unter dem Gehörschutz mit Abstand die einzige Brille, die auch gemessen der Dezibelwerte erreicht hat, die fernab von allen anderen waren. Das Helo-Kit zum Beispiel, auch das man in die Brille installiert als Gummilippe, um im Endeffekt für alle, die eine Goggle Light im Endeffekt haben wollen und irgendeinen Einsatz mit Staub, Wind haben, also der heißt ja auch Windgasket, das gibt es jetzt mittlerweile auch schon von einer anderen Firma, aber das ist auch wieder eine Oakley-Innovation, die vorher keiner hatte. Und da haben wir der Zahl viele, die Photochromic-Linse auf einer Single-Scheibe zum Beispiel, waren wir ganz lang die Einzigen, die es gemacht haben, weil der Herstellungsprozess richtig, richtig schwierig ist und weil da eben ja Oakley immer die Herausforderung gesehen hat.
Jetzt musst du aber mal kurz, jetzt hast du viele, viele Fachbegriffe gerade reingeworfen, musst du mal für die Leute, die hier zuhören und noch nicht so tief drin sind, kurz erklären, erklär vielleicht erstmal, was Photochromic ist.
Ja, Photochromic ist die selbst eindunkelnde Scheibe. Da hat Oakley im Zivilen auch mit einer Firma zusammengearbeitet. Das ging ihnen dann alles nicht schnell und der Transmissionsbereich war ihnen nicht groß genug, also von wo nach wo die Linse eindunkelt. Und dann hat man das eigens entwickelt. Und das war dann von der Bandbreite größer, das war schneller. Das ist meiner Meinung nach immer noch die größte Bandbreite mit der schnellsten Reaktionszeit. Das ist im Endeffekt eine klare Scheibe bei uns im Military-Bereich, die auf schwarz eindunkelt mit zunehmender UV-Belastung. Mhm. Also umso höher die UV-Belastung ist, umso mehr dunkelt die Scheibe.
Also gar nicht mal nach Licht, sondern wirklich UV.
Genau. Okay. Na, beides. Also ja. UV-Licht gehen ja. einher, aber Licht künstlich oder Licht im Auto, wenn alles UV geblockt wird hinten an der Windschutzscheibe, dann dunkelt die Scheibe auch nur ganz minimal ein. Ansonsten würden wir aber auch alle einen Sonnenbrand am linken Arm kriegen beim Autofahren.
Verstehe.
Genau.
Ja, und das ist aber natürlich ein ganz wichtiger Aspekt, gerade auch bei der Geschwindigkeit, wo du sagst, weil natürlich kann jetzt nicht ein, gerade bei Spezialkräften kann man jetzt nicht, wenn man in der Annäherung ist, dann mal kurz die abgedunkelte Sonnenbrille absetzen mit dem Rauchglas und mal schnell ein klares Glas reinklippen, sondern da kann es natürlich dann sein, ich muss ins Gebäude rein und im schlimmsten Fall habe ich dann meine Sonnenbrille auf und sehe halt nichts mehr im Gebäude. Ich meine, natürlich kann ich die Brille absetzen, aber dann ist natürlich auch der Schutz komplett weg. Ja,
ja und auch da, es gibt natürlich wäre wünschenswert, dass so eine Brille innerhalb von einer Sekunde wieder hell ist.
Ja.
Das wäre der Best Case. Aber das gibt es einfach auf diesem Planeten noch nicht. Es gibt dann Ansätze mit einer Elektrochromatik, was zu machen, wo man ein Spannungsfeld in der Brille hat, das eine Flüssigkeit im Endeffekt abdunkeln lässt, wie man das von den Klotüren kennt, die man auf an- und an- abschalten kann im Endeffekt. Nur da ist im Widerspruch dann wieder die optische Klarheit und die Präsenz. Im Endeffekt schaue ich durch eine flüssige Lotion. Das ist eine Katastrophe. Optisch gesehen, natürlich funktioniert das auf Knopfdruck und da glaube ich, ist die größte Herausforderung dann auch das ballistische Einwirken auf das System und drum gibt es diesen Markt oder hat sich dieser Markt bis jetzt auch noch nicht durchgesetzt. Ich denke, da arbeiten viele dran, das natürlich noch schöner wäre, wenn es schnell geht, aber mit Photochromic gehe ich irgendwo rein und es wird sekündlich besser. Es ist ein Zeitgap da, genau wie du sagst. Von Vorteil wäre nur, wenn man mit der klaren Linse schon ankommt.
Ja.
Dann muss ich halt schauen, ob die Situation draußen die klare Linse hergeben hat. Meistens tut es das auch. Mhm. Also ich denke, das ist die bevorzugte Wahl. Aber der Alleskönner, vielleicht jetzt nicht unbedingt für so eine komplette Zugriffssituation, aber der Alleskönner ist dann für die Trainingszeit, für die friedlichere Zeit, die Photochromic-Linse. Mhm.
Die M-Frame ist ja das, schlechthin das Modell von Oakley, was im behördlichen Bereich genutzt wird. Und jetzt könnte man ja frech behaupten, dass Oakley da ein bisschen träge und faul ist, weil sie da, wenn man überlegt, da ist ja relativ lange nichts gekommen. Ne? Die Alpha gibt es jetzt auch schon wie lange? Sag mal, sieben?
Sechs, sieben Jahre
gibt es die auch schon. Da gab es auch nichts Neues. Aber es ist tatsächlich so, meiner Meinung nach zumindest, wenn irgendwas gut ist, gibt es keinen Grund, da was Neues alle Jahre rauszubringen. Es gibt ja wirklich Marken und Hersteller, die jedes Jahr ein Upgrade, eine V2, V3, bla, rausbringen. Ich nehme da immer ganz gern Cryo Precision als Beispiel. Die hatten über Jahre die G3 Combat Pant als die Combat Pant im Programm. Haben jetzt irgendwann mal die Vierer rausgebracht. Aber da haben die Leute dann auch gesagt, eigentlich wollen wir lieber die Dreier haben. Deswegen gibt es die Dreier auch noch. Und deswegen haben sie jetzt eine 3,5 gebracht, die quasi die ganzen Features der Dreier weiter beinhaltet. Aber die Materialien der Vierer, also diese wirklichen Innovationen der Vierer mit reinbringen, aber das nur als Seitensprung. Und so sehe ich das auch bei Oakley, ja, dass da eigentlich es nicht notwendig ist, einen Sprung zu machen. Welche Sprünge hatten wir denn von der M-Frame ohne irgendeine Ziffer zur M-Frame 2.0 und zur 3.0? Kannst du dich noch erinnern oder ist das schon?
Nein, also die M-Frame zur M-Frame 2.0 war, ich glaube jetzt mal, der Quantensprung von der Brille, die man aus dem zivilen Sport als das gesehen hat, das eigentlich in der Historie immer von amerikanischen, australischen, kanadischen Spezialeinheiten ganz viel einfach zweckentfremdet wurde. Also die M-Frame ist da einfach eine Sportbrille gewesen, die du aber in diesem Operator-Schick dort immer gesehen hast und da gab es halt nichts anderes.
Ähnlich auch wie die Bump-Helme damals von wie hieß die Firma, die auch die Ace Ace-Schutzhelme gemacht hat. Irgendwas mit P. Weißt du, was ich meine? Diese mit den Löchern, die typischen Skateboard- und Bike-Helme. Protec, ja, danke. Aus dem Off kommt Protec. Ja, Protec, hervorragend, vielen Dank. Das war ja auch so. Die wurden dann auch einfach in Einsätzen getragen und dann hat man irgendwann später dann, kam dann mal Obsco um die Ecke und hat da ihre Bump-Helme auf den Markt geschmissen. Ja.
Und dann hat Oakley halt auf dieser M-Frame mit ein paar Veränderungen an der Linse dazu beigetragen, dass es die erste Military-Brille gab. Und wie das bei Oakley so ist, in der engen Zusammenarbeit mit den Nutzern, dann halt einfach die erste richtige Modifikation rausbracht hat. Das war dann die M-Frame 2.0. Die hat sich optisch auch komplett unterschieden. Das ist ein Modell, das es im Zivilen überhaupt nicht gab. Und das war dann der erste Clip auf dem Glas. Das waren dünnere Bügel und auch von der Base Curve mit der Gesichtswölbung ein bisschen verändert. Und das war der erste Kompletterfolg.
Und dann kam irgendwann die 3er.
Die 3.0 ist, wie das dann halt so ist. Also man merkt, wenn irgendwo ein Gummi über dem Bügel ist, dann schiebt man den nicht einfach irgendwo rein, wo man vielleicht schon Gehörschutz auf hat oder einen Helm auf hat oder irgendwas. Somit hat man dann den Bügel noch flacher und beweglicher gemacht, den Gummi weglassen. Und es gibt immer noch für beides Freunde. Also gerade in Amerika, glaube ich, ist die M-Frame 2.0 immer noch viel stärker vertreten wie bei uns. Warum?
Die gibt es auch immer noch zu erwerben. Ja? Also wir haben das nicht aus dem Programm genommen.
Ganz bei uns in Europa ziemlich wenig, weil die Nachfrage mit Rauskommen der 3.0 eigentlich gen Null gefallen ist. Ob die Verkaufszahlen da woanders drauf beruhen, weil es da einfach vielleicht auch ganz große Rahmenverträge oder Verträge gibt, die einfach immer noch mit dem gleichen Produkt befüllt werden. Keine Ahnung, weiß ich nicht, steht mir nicht zu, da Meinung drüber zu haben. Aber bei uns ist es so, dass man wirklich sagen muss, die 3.0 steht in nichts der 2.0 nach, aber verbessert zwei ganz prägnante Sachen. Und das ist der Bügel und das ist der Clip. Der wurde ein bisschen modifiziert, weil der bei der ersten Generation schon sehr männlich war, dieses Glas auszuwechseln. Und mit der 3.0, mit der anderen Clip-Version ist das jetzt definitiv verbessert worden. Aber auch da ist es so, da kann man jetzt entweder drüber schimpfen, dass es ein bisschen Kraft braucht, diese Scheibe zu wechseln. Oder man ist sich sicher, das Ding ist dann aber auch da, wo es hingehört und tut das, was es tun soll. Das ist Geben und Nehmen.
Mit der 3er kam dann aber auch nochmal so, ich nenne es jetzt mal Zwischenstufen. Hat jetzt keine offizielle Nummerierung gekriegt, aber ich gehe mal davon aus, als die 3er rausgekommen ist, gab es jetzt noch keine Linsen mit Belüftungslöchern und so weiter. Genau. Das kam dann alles noch so als Add-on.
Und ich finde das, was du gesagt hast, es wäre jetzt wahrscheinlich ein einfaches, wenn man weiß, wie viele verschiedene Modelle das bei Oakley im zivilen Bereich gibt, an Sportbrillen, Sonnenbrillen, dann wäre es wahrscheinlich ein einfaches, jedes Jahr eine neue Brille rauszubringen. Nur die Frage ist, ob man dann dem Endkunden wirklich gerecht wird. Also ich meine, der kauft sich ja zu einem Preis eine Schutzbrille, wo er dann meiner Meinung nach auch verdient, dass man da zeitlang und jahrelangen Support liefern kann und die Innovation für diese Brille auch nicht einstellt. Und wenn ich irgendwann mal 10 Brillen habe im Portfolio, dann tue ich mich als Firma, glaube ich, auch schwerer, allen 10 gerecht zu werden. Und ich muss halt auch immer 10-mal so viel machen oder 5-mal so viel machen wie bei der Hälfte der Brillen und Produkte auf Lager haben. Und für jede Brille alles neu machen, ist halt dann auch so die Frage, ob sich das dann irgendwann mal rentiert, wie die Rentabilität ist und irgendwann verschwinden die Produkte dann und dann habe ich da eine Brille liegen, wo ich diese Neuerungen eben nicht mehr kriege. Und vor allen Dingen, wenn was perfekt ist, warum will ich unbedingt was Neues machen? Also wir haben mit der M-Frame und der M-Frame Alpha zwei Brillen, wo man das gesamte Spektrum aller Neuerungen abdecken kann, über den Halo Gaze Cat, über die Prism-Gläser, über Photochromic, über alles, was Oakley da so an Innovationen in den letzten Jahren geschaffen hat, gibt es für beide Brillen. Und denk, wenn die nächsten zwei, drei neuen Sachen kommen, dann kann sich jeder freuen, dass es die für seine Brille auch gibt und ihm nicht wieder ein neues Gesamtsystem verkauft
wird. Das wollte ich gerade sagen. Ja, das Schöne ist, dass du halt wirklich dann auch diese neuen Gläser oder Linsen dann auch für die M-Frame 3 zum Beispiel kriegst, die jetzt mit der Alpha gekommen sind. So, jetzt haben wir schon so viel über die Alpha gesagt, da lass uns mal da ins Detail gehen. Die Alpha kam vor 6-7 Jahren, haben wir gesagt, raus. Mhm. Und das war meiner Meinung nach, soweit ich das als Laie im Schutzbrillenbereich beurteilen kann, schon so ein bisschen ein Gamechanger, weil du halt auch dann mit diesem Operator-Kit, was es gab, wo du quasi nicht wie man es sonst so immer gekannt hat von den Schutzbrillen, du hast quasi deine Box gekriegt, Rahmen, Rauchglas, klares Glas, Smokeglas, vielleicht noch ein Putztuch. Hast du darüber hinaus noch das Halo Gasket gekriegt? Ja, das ist dieser Einsatz, der ein bisschen an diese RX-Einsätze RX-Einsätze für Brillenträger ähnelt.
Genau.
Aber eigentlich dafür ist halt, dass die Augen komplett abgekanzelt,
mit Staubgeschützt
sind. Ja, dass man quasi sich die Staubschutzbrille schon gewissermaßen spart, sprechen wir gleich drüber. Und es gab aber auch noch dann eine richtige Staubschutzbrille, die zu der Zeit, wo die rauskam, relativ klein war. Man kannte das immer noch so hier aus den Somalia-Zeiten, diese riesigen Staubschutzbrillen. Und da hat sie dann wirklich eine relativ schlanke Staubschutzbrille vom Rahmen her, die aber trotzdem ihren Job perfekt gemacht hat und auch gut unter die Gefechtshelme gepasst hat. Ja.
Ich denke auch, ja. Also es war wieder so eine Vorreitergeschichte. Die Goggles sind eigentlich alle immer größer geworden und größer. Das Problem an einer militärischen oder an einer militärischen Goggle ist eigentlich, dass du aus dem Skibereich ja das Doppeltglas kennst, also den Dual Vented. Da ist das äußere Glas Polycarbonat, innen ist eine Lexanscheibe, die recht biegsam ist und in der Zwischenraum füllt mit Luft. Mhm. Und Luft puffert beim Skifahren von außen im Windchill minus 10 Grad zu Gesichtswärme und Schwitzen durch Anstrengung 30 Grad. Mhm. Das heißt, eine Temperaturdifferenz von 40 Grad lässt natürlich ein Glas schnell anlaufen. Mhm. So, dann hat man da einen Blocker drin mit dieser Luftschicht. Das Problem ist, dass das Lexanglas unglaublich anfällig ist. Mhm. Also für den behördlichen Gebrauch absolut zur damaligen Zeit, muss ich jetzt eingreifen, absoluter Nonsens war. Und mit der Entwicklung von neuen Antifog-Systemen und auch Haltbarkeiten und Kratzresistenzen und so weiter. Das ist ja in den letzten 20 Jahren auch weitergegangen. Da ist man nicht stehen geblieben. Sind heute andere Sachen möglich wie damals? Und damals hat man eben den Luftraum innerhalb der Goggle dann groß halten müssen, um ein großes Sehfeld zu haben. Mhm. Weil umso gebogener die Goggle war, umso näher war sie natürlich am Gesicht. Und da war unvorstellbar sowas wie die Halo-Goggle aus dem Alpha Operator Kit, wie du angesprochen hast, so die Mini-Querschnittsbrille, die hätte keiner gemacht, weil mit einer Einfachverglasung, also mit einem normalen Polycarbonatglas, wäre die natürlich sagenhaft schnell angelaufen. Mhm. So, das war immer der Wunsch von jedem. Das Problem ist, der Soldat hat sich oder der Polizist, wie auch immer, hat sich schon immer gewünscht, dass die Goggles kleiner werden, aber ging halt nicht. Mhm. Und mit dem Operator-Kit ist jetzt die Halo-Goggle da, die ja noch einen ganz anderen Vorteil mit sich bringt, wo das dann im Endeffekt angefangen hat, dass man extrem schmale und vom Querschnitt her kleine Goggles wieder gemacht hat. Mhm.
Das heißt, ich kann ja meine regulären Linsen, die ich mit meiner normalen Schießbrille bei der Alpha nutze, auch dann in dieser Goggle nutzen.
Das ist natürlich einer der Riesenvorteile, wenn du dieses Kit hast mit zwei komplett verschiedenen Brillensystemen und für jede die Linsen nutzen kannst, die du hast.
Ja.
Genau.
Das finde ich eine
Linse. Auch wieder extra. So eine Innovation, wo wir vorher geredet haben. Das gibt es bis heute noch nicht von jemand anders.
Ich wollte gerade fragen, hat das irgendwer anders inzwischen?
Nicht, dass ich möchte immer nicht behaupten, nein, weil jeden Tag stehen andere Leute auf und ich weiß bestimmt nicht über die ganze Welt Bescheid, aber mir ist es nicht bekannt. Und
mir das, auch nicht
tatsächlich. Die Aussage ist eine andere, wie gibt's nicht. Aber Fakt ist, dass Oakley mit dieser Geschichte wieder so eine Vorreiterrolle gehabt hat und du wirst es erwarten können, dass das auch von jemand anders kommt.
Du hast jetzt gesagt, die Goggle heißt ja Halo Goggle, also man könnte vom Namen
her
Könnte man davon ausgehen, dass sie fürs Fallschirmspringen eher optimiert ist? Funktioniert die denn auch als für eine reguläre Truppe, für einen Humvee-Gunner, der oben drin sitzt, als Staubschutzbrille ordentlich? Oder würdest du sagen, da ist dann das Beschlagen der Brille doch schneller vorhanden, als wenn ich jetzt eine reguläre große Goggel hätte?
Also generell ist das so. Du kannst jetzt nicht markenübergreifend sprechen, aber wenn ich jetzt eine Oakley-Goggle habe mit dem Polycarbonatglas, das mehr Luftraum hat, dann beschlägt die definitiv natürlich Gesetz der Physik später wie die kleine.
Ja.
Nur man muss sagen, also wir haben viele zufriedene Kunden, die renommierte Kunden, die das aufsetzen auf dem Quad, wie du sagst, bei lafettierten Fahren, immer mit Bewegung. Ansonsten wäre die Brille wieder die bessere Option, vielleicht auch mit dem Halo Gasket. Aber es funktioniert.
Ja, das ist natürlich auf jeden Fall auch ein Faktor, den man mit einberechnen muss. Ne? Wofür will ich es nutzen? Brauche ich das jetzt unbedingt? Ja? Wenn jetzt jemand sagt, ich bin jetzt vielleicht mal irgendwo in so einer Situation, wo ich das brauchen würde, springe aber regelmäßig Fallschirm, dann ist es auf jeden Fall.
Die Halo-Goggle oder das Operator-Kit ist ja Bestandteil in dem Satz große Höhe der Bundeswehr. Ja. Das heißt, in dem Sauerstoffsatz, wenn die Sprünge dann wirklich aus großer Höhe vollzogen werden, ist die Brille drin. Mhm. Die hat wahrscheinlich 10.000 plus Erprobungssprünge. Und wir wissen ja, dass der Anwender damit komplett zufrieden ist. Also
die ist wahrscheinlich beim KSK im Einsatz, nehme ich mal stark an. Darf ich hier nicht sagen.
Offiziell sage ich dir nein.
Okay.
Also der Satz große Höhe, den hat natürlich jeder, der aus großer Höhe mit Sauerstoff aus einem Luftfahrzeug aussteigt. Somit kannst du die Frage selber beantworten.
Okay, verstanden. Ja, lass mich mal kurz auf meinen Spickzettel gucken, was wir hier noch so haben. Das haben wir schon geklärt. Dann sind wir eigentlich schon auch beim nächsten Punkt und kommen ein bisschen von Oakley weg, weil du hast natürlich mit deiner Firma Special Brands, ne, das hättest du auch sozusagen können Special Oakley, wenn du nur Oakley gemacht hättest, hast du auch verschiedene andere Marken mit aufgenommen und vertrieben, ja, in deinem Werdegang. Erzähl uns doch mal ein bisschen was. Ja, wir müssen jetzt natürlich ein bisschen zurückgreifen, weil es gibt ja ein paar Veränderungen, die jetzt anstehen, ne, aber wo du dann mit dem Oakley-Vertrieb richtig gestartet hast und dann auch noch zivile Oakley-Produkte mit reingenommen hast, hast du auch noch andere Marken mit reingenommen. Du hast so ein bisschen den Fokus auch natürlich auch auf amerikanische Marken gelegt.
Richtig.
Da kannst du vielleicht mal zwei, drei Sätzchen zu sagen.
Also nachdem ich ja mit Oakley immer die Händlerlandschaft versorgt habe, als Agentur oder auch als Distributor natürlich, habe ich in meinem Webshop dann für mich entschieden, dass ich nicht Konkurrent meiner Kunden werde. Das heißt, es war immer die Gratwanderung, entweder was zu haben, was nur ich habe, oder wirklich Sachen zu vertreiben, die sich jetzt nicht einklinken in das, was meine Kundschaft tut. Natürlich hätte man gerne gerade in der Entstehungszeit da einen Webshop gemacht, der das vorherrschende Sortiment vertreibt. Aber das wäre meiner Meinung nach, steht das für mich in der Indiskrepanz, wenn ich zum einen den Händler beliefere und dann irgendwie auch doch wieder sein Konkurrent bin. Das wollte ich nicht. Wir haben dann zum Beispiel mit Pipehitter Sionen einen recht lustigen Menschen kennengelernt aus Amerika.
Magst du die Geschichte kurz erzählen?
Nein, die mag ich nicht
erzählen. Ach, komm schon, die war gut. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr die Geschichte hören wollt. Ich erzähle sie euch dann später.
Ganz verkürzt ist es so, dass ich glaube, diese Firma mit Europa und Deutschland nicht geliebäugelt hat. Und wir uns auf der Shot Show zu dritt irgendwann auf einer Treppe wiedergefunden haben und diese Treppe auch ganz lang nicht verlassen haben. in den Morgenstunden dann schwierig verlassen haben.
Ich sag mal, ihr wart gewichtsmäßig dann schwerer, als ihr angekommen seid, aufgrund von Flüssigkeitszufuhr.
Richtig.
Okay, ja, ja. So kann man es stehen lassen.
Und man kann definitiv sagen, dass Menschen aus Bayern Bier besser vertragen wie Menschen aus Texas.
Und ja, ist auch kein Wunder.
Der hat dann eigentlich nur noch weg wollen von uns und hat gesagt, wir sollen Europa machen. So.
Unser Max würde jetzt sagen, ihr habt ihn gerichtet quasi.
Ja, wir haben uns alle gerichtet, um ehrlich zu sein. Aber ja, das ist ein ganz einfacher Abriss. Ja. Wir haben uns die Marke praktisch ertrunken.
Ja, sehr schön.
Ersoffen.
Ja. Erzähl mal kurz was über Pipehitter, damit die Leute auch wissen, was das damit auf sich hat. Das ist auch, soweit ich weiß, eine Veteranen-Company. Genau. Das ist eine, also das ist tatsächlich was, was in Amerika hervorragend funktioniert, aber hier so gar nicht irgendwie, ne? Also habe ich den Eindruck, dass so das Veteranentum in Deutschland nicht wirklich gewürdigt, geschätzt oder supported wird.
Ja, der Gesamtsituation so, geschuldet. Ja. Ich meine, geh weg von dem, ob ein Veteran irgendwas vertreibt oder eine Firma hat, in die Gesamtsituation, wie der Soldat und Veteranen hier gewürdigt werden, dann glaube ich, ist das die Summe der Dinge.
Ich habe aber den Eindruck, es wird ein bisschen besser aktuell. Ne? Also es fängt so langsam an, dass es auch hier so ein bisschen Support bekommt. Ich hatte letztens mit einem unserer gemeinsamen Bekannten gesprochen, mit dem Olli vom Quartiermeister MGC Industries. Und der ist ja auch ein ganz dicker Kumpel vom, wie heißt der, Christian Wanger? Unter dem Schwert, heißt er so? Sein Inkognito-Name, ja, und der macht ja auch jetzt so ein bisschen seinen eigenen Webshop und vertreibt so ein bisschen Merch, wo auch dann quasi, ja, das Veteranentum ein bisschen supported werden kann. Das finde ich tatsächlich toll, dass es dann hier auch endlich mal ankommt, aber du hast es auch mit der einen oder anderen Marke hier bei Special Brands erlebt, dass das diese amerikanischen Marken auch nicht so angenommen werden dann hier, ja, wenn sie nicht top etablierte Lifestyle-Marken sind, ja, die dann auch, ja, nicht so laufen, obwohl sie in Amerika top laufen. Ja,
ja, was natürlich zum einen geschuldet ist, dass das schon alles auf Amerika ausgerichtet ist. Ein ganz großer Teil oder ein größerer Teil natürlich auch mit der Beflaggung USA dargestellt wird und so weiter. Aber ja, ich denke, wir haben mit Pipehitter da sowieso so früh angefangen, auch das hat sich entwickelt. Mhm. Also ich glaube, heute gibt es ganz viele Brands, die T-Shirts, Hoodies machen, die diesen Lifestyle transportieren. Und das waren ja damals 2, 3.
Ja,
heute sind es 20, 30. Mhm. Das heißt natürlich auch, das ist explodiert. Und darum gebe ich dir recht. Ja, heute bringen das mehr Leute zum Ausdruck, in welche Richtung sie da denn tendieren, wie noch vor 10, 15 Jahren. Genau.
Was waren noch Marken, die dir wichtig waren und die mit reingenommen hast in deinen Shop?
Also aus unserem Umfeld war das gar nicht so viel. Mhm. Wir haben jetzt aktuell das Letzte, was wir aufgenommen haben, bevor dann auch das, über das wir noch sprechen werden, passiert, was jetzt passieren wird, war Merrell. Das waren eben auch wieder vom Olli. Die Tactical Line von Merrell finde ich, sind einfach qualitativ und auch von der Funktion. Ich habe viele Schuhe tragen und die einen schauen gut aus, die anderen schauen gut aus und man kann sie auch den ganzen Tag tragen. Und die gehörten für mich halt wieder so zur zweiten Kategorie und darum hat man das gemacht, aber so sprunghaft war ich da ehrlich gesagt gar nicht. Die meisten anderen Sachen, die wir gemacht haben, haben eher dann wieder was mit meinem Hobby zu tun gehabt. Ich habe dann natürlich eben, um mich zu unterscheiden und mir auch die Möglichkeiten selber zu geben, so ein bisschen das Ganze auch auf Jagd mit ausgerichtet. Und aber das sind alles Sidewinder, die keine großen Gewichte gehabt haben.
Ja, und dann hast du irgendwann auch mal gesagt, so dieses, also man muss ja dazu sagen, Special Brands war ja sogar ein Ladengeschäft. Ne? Man konnte hier, wo wir gerade sitzen, reingehen und da auch shoppen.
Richtig.
Tatsächlich. Ne? Ich kenne da auch jemand aus der Schweiz und der auch öfters mal in Österreich unterwegs ist, der hier regelmäßig zum Shoppen war und dann immer kam mit irgendwelchen coolen neuen Oakley-Hosen oder so. Grüße gehen raus an Joachim. Ja, und das hast du dann aber irgendwann aufgegeben. Hast du gesagt, das Ladengeschäft ist
Ist, ja, wir haben, also der Laden hier ist praktisch aus dem geboren, dass wir ja früher mehrere Läden auf den US-Basen gehabt haben. Wir haben einen großen Laden in Ramstein gehabt, unter anderem Böblingen und hat aber das Geschäft haben wir irgendwann aufgehört von uns aus, weil das ja zu viel Kapazität gebunden hat, zu viel, es waren einfach zu weit weg. Ja. Es war ein Leben, das ich so nicht wollte, dass ich die ganze Zeit auf der Straße bin und unterwegs bin, weil ich bin ja selbsternannter professioneller Heimscheißer. Und man muss einfach erkennen, was man kann und wo man ist. Und darum haben wir das irgendwann aufgehört. Aber mit dem, dass wir schon so viele Läden gehabt haben, hat man natürlich auch den Laden hier aufgemacht. Und der war immer Anlaufpunkt von ganz vielen Behörden, Behördenangehörigen, auch wenn sie nur hier zum Trainieren waren, in München oder mit irgendjemandem im bayerischen Raum, ist von Schleswig-Holstein bis jeder doch mal hier eingerückt. Ganz viele waren natürlich auch beim Bobby Fallschirmspringen bei der Bundeswehr. Und das war als Kommunikator und als Treffen schon gut. Aber in der Summe der Dinge, muss man dann sagen, haben wir einen Zug gemacht. Erstens kurz Dezember 20, wo man schon gemerkt hat, wohin der Hase läuft mit Corona. Und da war die Überlegung schon immer da und Corona war dann eigentlich das letzte i-Tüpfelchen, wo man gesagt hat, jetzt machen wir einen Zug. Jetzt machen wir einen Showroom draus. Und das ist auch ja einfach immer viel Arbeit gewesen, einen Laden umzudekorieren, neu zu machen. Man hat ihn komplett betrieben für das, dass es eigentlich wirklich nur so ein Nebenbei-Hobby war. Das soll sich nicht schlecht oder nicht böse anhören.
Nee, verstehe ich voll und ganz. Aber
es ist einfach nie unser Hauptgeschäft gewesen.
Ist auch so ein bisschen der Preis dafür, wie schön du hier lebst. Ja, also du hast ja wirklich in einem Ort, der wirklich wunderschön ist, ja, also wirklich ländlich.
Bayerisch bestes Dorf. Da müssen wir gleich mal Werbung. Nein, Werbung machen wir nicht, sonst kommen zu viele.
Ja, also wirklich ein wunderschöner Ort. Es ist ruhig. Die Leute kennen sich alle. Man kann hier alles vor der Tür stehen lassen. Man kann vergessen, die Tür abzuschließen. Ja, es passiert einfach nichts. Jeder weiß, der Toni ist hier. Und das ist eigentlich eine richtig coole Sache, hat aber dann dafür natürlich den Preis. Es ist auch ein bisschen ab vom Schuss. Ja, es ist jetzt kein München, es ist kein Augsburg. Natürlich kommen Leute, aber die kommen dann, glaube ich, nehmen dann doch eher eine, ich sage jetzt mal, weitere Fahrt in Anführungszeichen in Kauf, ja, wenn es eine Stunde ist oder anderthalb, um dich zu sehen oder um hier einfach dann auch eine schöne Zeit zu verbringen. Ja. Und du bist auch, wenn ich das sagen darf, glaube ich, immer noch für die Behörden, Leute, die hier eh schon immer kamen, auch immer noch weiter verfügbar. Auch wenn
jetzt muss man anrufen, es gibt keine Öffnungszeiten mehr. Ja, aber genau. Ja, das ist auch so, dass immer wieder natürlich im Showroom jemand zu Gast ist. Für das ist es ja ein Showroom. Das ist manchmal privater Natur und das ist aber auch ganz oft dienstlicher Natur, dass sich die Leute einfach, es ist ja wie ein großer Messestand, da über Sachen informieren und auch über Möglichkeiten, die sie sich halt da nicht selber erarbeiten wollen oder können. Und hier kann man halt einmal die Stunde in Ruhe reden.
Das stimmt.
Genau.
Ja, und dann hast du aber beschlossen, noch einen Schritt weiter zu gehen. Nachdem jetzt hier der Showroom zu war.
Ja, es entwickelt sich, glaube ich, alles in die Richtung, dass wir in Zukunft uns auf den Großhandel konzentrieren werden. Und auch natürlich mit dem oder aus dem Hintergrund, dass wir jetzt nochmal eine Marke dazugekriegt haben, eine Tochterfirma von Oakley.
Sprechen wir gleich drüber.
Und dieser Webshop halt im Endeffekt sich auf den Großhandel orientieren wird. Wir haben ja das React-System für Angehörige diverser Einheiten. Die werden weiterhin Zugang haben. Da wird sich nichts verändern. Aber wir werden uns aus der Öffentlichkeit mehr und mehr verabschieden.
Also der Endkunde kann dann nicht mehr auf die Seite Special Brands gehen und da was einkaufen, sondern der geht dann an deine Händler.
Da kommen, wenn, dann neue Dinge.
Ja. Ergibt aber auch meiner Meinung nach total Sinn. Zum einen stärkst du natürlich dadurch die Händler, ja, weil die natürlich dann in Anführungszeichen gezwungen werden, vielleicht mehr Produkte aufzunehmen, weil sie nicht alles haben, ja, was sie jetzt aktuell führen, aber natürlich auch von der Auswahl her für den Endkunden attraktiver sind im Sinne von anderen Produkten. Ja. Das heißt, bei dir hat man vielleicht dann nur eine Brille bestellt und wenn ich jetzt beim Händler X bestelle, bestelle ich dann vielleicht neben der Brille auch nochmal ein paar Schuhe oder sonst irgendwas. Ne? Das ist natürlich super einfach, kann man Versandkosten sparen. Da sind wir sogar hier CO2-Abdruck.
Oh Gott.
Toll, ja. Ne? Machen wir weniger Pakete in der Gegend. Können wir wieder mehr Kreuzfahrten machen.
Richtig.
Ja, also von daher, coole Sache.
Ja, es bedarf immer an Wandel,
ja,
dass alles immer besser und strukturierter wird. Und ich wünsche es mir vor allen Dingen selber auch für meine Händler, weil das, was wir aktuell abbilden, das ist zu unübersichtlich und das wird dem Ganzen nicht gerecht.
Magst du was über deine Händler sagen? Wo kann man denn Oakley behördliche Brillen überall kaufen? Ich meine, du wirst jetzt nicht alle Händler im Kopf haben und vielleicht sagst du jetzt auch, ich nenne jetzt mal keinen, um
die. Nee, ich nenne auch keinen, weil das wäre wieder unfair und das würde
nur zu Dingen führen,
wenn ich jetzt irgendwie was auslässt oder irgendjemand auslässt. Aber ich denke, der deinen Podcast anschaut, der kennt alle Händler. Ja. Und ich gehe mal davon aus, dass er bei den bekanntesten eine Oakley-Brille kaufen kann. Und es ist ja nicht schwer, eine Oakley-Brille zu finden. Und bevor wir uns jetzt verbrennen.
Ja. Aber du hast bestimmt irgendwo eine Liste dazu, oder?
Bitte?
Du hast bestimmt irgendwo eine Händlerliste.
Für mich, ja.
Ja. Wenn du die mir später gibst, dann hängen wir die einfach in die Videobeschreibung mit rein. Dann können die Leute da auch dann direkt klicken und gucken.
Das kannst du tun.
Das machen wir. Das ist gut. Hervorragend. Memo an mich selbst. Ich muss mir das nachher noch notieren. Das ist hiermit getan. Gut. Dann lass uns über die Tochter reden.
Die Tochter? Also
nicht über deine, sondern. Hast du überhaupt? Du hast nur Jungs,
nee,
ne?
Nee, wir züchten Krieger.
Hervorragend.
Na, ich könnte jetzt so viel unschöne Dinge sagen, aber nein, ich habe drei Buben.
Jungs machen Jungs, Männer machen Mädchen, ne?
Ja, so und.
Und wir behalten uns das
der ein eine passt bei auf immer. Einen Pimmel auf und der andere auf alle.
Genau.
Und, ich habe genug Arbeit, dass mir die drei reichen.
Sehr gut.
ESS ist die Tochterfirma iSafety Systems, ganz neu, ab Januar, ist noch nicht mal so weit, aber wir sehen es im Hintergrund schon.
Ist auch ein langjähriger Player in dem Bereich, ne? Also
richtig.
Ich würde, wenn mich jemand fragt, nenne vier Schutzbrillenmarken, dann würde ich sagen Oakley als erstes, nicht weil du jetzt hier sitzt, sondern einfach, weil es mir als erstes in den Sinn kommen würde. ISS war ich tatsächlich vor Oakley. Habe ich lange genutzt. Revision, ne, ist bei der Bundeswehr im Einsatz. War mir aber davor auch überhaupt nicht, hatte ich null auf dem Schirm. Und Smith war mir noch ein Begriff. Ja. Natürlich gibt es dann auch Swiss Eye, wie sie alle heißen. Ne? 3M, ganz klar. Aber das waren so die Big Player meiner Meinung nach. Wiley X gibt es noch, ne? Genau, Wiley X. Und Bolle.
Siehst du, jetzt Bolle? Kommst du schon in die Bredouille, dass du niemanden vergessen darfst.
Ja.
Bolle.
Bolle, ja.
Ja, das sind so die Großen und ESS war ja mal ein Mitbewerber, bis Oakley sich entschieden hat, damals noch bevor Luxottica von Oakley von Luxottica gekauft wurde, die Firma zu kaufen und zur Tochterfirma zu machen. ESS hat auch Eigenschaften, die Oakley nicht hat, also sie haben sich immer auch stark um den Feuerwehrbereich gekümmert.
Ja, sind auch nochmal eine Spur günstiger. Ne?
Eine also Spur günstiger. Also ich habe da auch die Indiskrepanz ganz lang gehabt, weil das Thema stand vor vielen Jahren schon mal zur Diskussion. Und ich bin ja absoluter Oakleyaner. Da kam das für mich gar nicht so richtig als Überlegung, war das zu dem Zeitpunkt nicht wert. Da muss man dann wieder sehen, dass es halt doch über 20 Jahre sind und mittlerweile hat sich das so entwickelt, dass in ganz vielen Ländern der Vertrieb immer von der gleichen Person oder von der gleichen Firma durchgeführt wird. Und es hat auch Vorteile. Also es ist nicht die gleiche Qualität, es ist nicht die gleiche optische Qualität. Es gibt mittlerweile schon so Produkte, die gemeinsam genutzt werden. Aber immer wenn die Linse und die Optik praktisch außen vor ist, da ist es auch so, dass ESS als Tochterfirma einfach nicht die Möglichkeiten kriegt, die Oakley hat und oder nicht hat und nicht einfach alles vermischt wird, wäre ja auch unsinnig. Aber man hat einen anderen Preispunkt. Und ich sage auch, weil du das ja so gesagt hast, in deinem gedanklichen Ranking Oakley ESS, das war auch immer das, wo ich als Mitbewerber so das Gefühl gehabt habe, da musst du aufpassen. Ja. Also das ist so das. Das
so
ist,
die Top 2 würdest du sagen, vorsichtig.
Das ist ein gutes, das ist halt ein verdammt gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und das haben andere auch. Also wie gesagt, man kann nicht immer alles schlecht reden. Alles, nee, hat sein, alles was es auf dem Markt gibt, hat
Daseinsberechtigung.
Es hat seine Daseinsberechtigung. Ja. In jedem Supermarktregal stehen 3 Tüten Milch. Mhm. Jede wird gekauft und jeder ist eigentlich so gesehen das gleiche wissentlich drin.
Kommt alles aus einer Kuh.
Meistens.
Oder aus einer Ziege. Man
weiß nicht. Und aber ich finde auch die Haptik und wenn man das anfasst, dann bin ich zufrieden mit dem, was ich da vertreibe. Und eröffnet andere Möglichkeiten. Manchmal braucht eine Behörde halt mit dem Budget X eine Menge Brillen, die wir nicht leisten können.
Ja.
Und das heißt, die werden sich definitiv wegorientieren müssen. Und wenn man darüber raus dann auch noch eine Möglichkeit hat, dann ist doch super.
Finde ich auch, ja. Zumal du dann halt wirklich auch, denke ich, eine Person bist, die optimal dann auch erklären kann oder sagen kann, hier habt ihr das und hier habt ihr das mit der Einschränkung eventuell. Ja, das hört sich jetzt so ein bisschen böse an, so als wäre ISS einfach schlechter, ja. Es hat halt alles, wie wir es am Anfang gesagt haben, für den einen ist es vielleicht super wichtig. Ich hab's gestern schon gesagt, ich tue mich unheimlich schwer, bei der M-Frame Alpha das Glas zu wechseln. Ne? Da bricht es mir was den Daumen. Du machst es mit deinem bayerischen Daumen einfach Klick und dann ist das Ding offen. Ja, natürlich auch 25 Jahre Oakley-Erfahrung.
Das ist vielleicht auch, ich wollte gerade sagen, das werden wir vielleicht auch dreimal am Tag macht.
Ja, Zeit lang, das stimmt schon.
Dann ist das
aber auch. Tatsächlich war bei ISS zum Beispiel für mich immer der Glaswechsel eines der einfachsten Dinge. Das hast du als Laie, auch wenn du die Brille noch nie in der Hand hattest, nimmst du in die Hand, machst Klick und dann ist es auseinander. Ja? Hat dann aber wieder den Nachteil, in Anführungszeichen, den du vorhin genannt hast, dass da vielleicht dann die ballistische Schutzwirkung im Ganzen durch diesen...
Das sind bestimmt kleine Parameter, aber Gott sei Dank ja, für die meisten kommt es nie zu tragen.
Wollte ich gerade sagen, für die Polizei ist es wahrscheinlich komplett irrelevant, weil da eine Splitterwirkung eher sekundär angesehen wird. Die brauchen die Brille primär zum Schießen auf dem Schießstand. Ja?
Genau.
Und da fliegen Hülsen und das kann sie alle mal. Ja? Von daher.
Es kann eigentlich jede Brille.
Ja, genau.
Und drum.
Sehr schön, aber das ist gut. Das heißt, du bist dann nur noch der Großhandelsansprechpartner im Bereich ISS und Oakley und alles andere fällt vom Tisch.
Das ist die Richtung, wo wir uns hinbewegen, ja.
Sehr schön, da hast du ein bisschen mehr Zeit vielleicht für dein Jagdhobby, vielleicht. Wird sich weisen.
Vielleicht wird kommt ja die Jagd irgendwann vom Hobby raus in das, dass das auch wieder...
Da hast du schon einige Ideen, über die wir gesprochen haben, die werden wir jetzt hier nicht breit treten, aber da... Wenn da was kommt, das könnte schon cool sein. Ja. Also wenn ich eines gelernt habe wie lange kennen wir uns jetzt schon? Keine Ahnung, 10 Jahre bestimmt?
Na, länger, ja.
Ja, in der Zeit, wo wir uns kennen, dass du viele, viele gute Ideen schon hattest und einige auch hervorragend ausgeführt worden sind. Ja, manche sind leider nichts geworden, aber ich warte immer noch auf die spezielle, flüssige Idee, aber irgendwie wird da nichts draus. Gut, wir kommen zum allerletzten Punkt. Den habe ich mir hier notiert. Und zwar spielen wir ja immer mit unseren Gästen im Podcast ein Spiel. Meistens ist es das 5-Fragen-Spiel. Das habe ich vom Erik übernommen, der den Podcast ursprünglich mal gestartet hat auch und auch immer noch weiterführt. Und zwar, ich stelle dir einfach 5 Fragen, die du vorher nicht gesehen hast. Und dann musst du mir darauf antworten.
Okay.
Okay, es geht los. Frage Nummer 1. Die Lieblingsmarke bei Bekleidung. Und das kann auch gerne zivile Bekleidung sein.
Also tatsächlich Oakley. Also nachdem
wirklich?
Tatsächlich ja.
Okay.
Du müsstest die Frage jetzt umformulieren.
Ja.
Welches
ist deine Lieblingsmarke bei Bekleidung außer Oakley?
Nachdem ich ja nicht so darauf achte da versaut bin, weil ich ja immer aus dem Regal gezogen habe, was ich verkauft habe,
ja.
Ist es LMS Gear. Also es gibt bei mir aktuell keine andere Hose.
Ist bei mir auch im Jeansbereich.
Und alles andere, so. Vom Socken über die Unterhose lassen wir jetzt weg, T-Shirt und so weiter, ist natürlich Pipette oder Oakley.
Ja, ja.
Hoodie ist nur Oakley.
Was wären denn Unterhosen zum Beispiel? Hast du da eine präferierte Marke? Oder?
Ja, Temu. Keine Ahnung.
Also nichts.
No-Brainer.
Nichts No-Brainer.
No-Brainer.
No-Brainer, okay. Gut, dann kommen wir zu einer einfacheren Frage für dich, und zwar die Top 3 Oakley-Modelle deiner Meinung nach. Von den Brillen reden wir jetzt.
Alle Oakley-Brillen oder
behördliche? Du kannst auch gerne zivile Brillen mit reinbringen.
Die Top 3.
Ja, deine persönliche Top 3. Nicht die, die du am meisten verkaufst, sondern wirklich, du sagst, das ist deine persönliche Top 3. Bin ich sehr gespannt auf diese Antwort.
Also da darf nicht fehlen Oakley Holbrook.
Ja, definitiv ist auch meine Lieblingssonnenbrille.
Dann die M-Frame 3.0.
Vor der Alpha.
Sagst ja, für mich schon. Okay. Ist eine Passformgeschichte. Ja. Also die Alpha ist natürlich ein bisschen größer wie die 3.0 und durch das, dass ich wenig Helm trage und keine Ausstattung und Ausrüstung tragen muss, sondern dass meine Schießbrille und bei der Jagd und so weiter ist die für meinen Kopf die bessere, also die sportlich anmutendere Brille. Und drum die 3.0.
Okay.
Und meine
Nummer 3.
Jetzt mache ich mich unbeliebt bei jedem, der sich auskennt und alle Oakley-Modelle kennt, aber ich komme von meiner Oakley, von der Turbine nicht weg.
Turbine. Das Turbine. Ist die gewesen, die so seitliche, wie war das?
Ja, da waren die in den Bügeln die Gummieinlagen recht prägnant.
Ja, ich glaube, ich erinnere mich. Wir werden gucken, dass wir dazu noch ein Foto haben, was wir hier einblenden, damit das alle, die den Podcast sehen.
Und ich kriege ja auch immer geschimpft, weil ich habe ja ein Desert-Camo-Muster mit hellblauen Gläsern. Das ist seit Jahren immer wieder meine Kombi. Die gibt es nicht, die stelle ich mir selber zusammen mit Ersatzgläsern.
Aber das Three-Color-Desert von den Amis, oder? Und noch das Chocolate-Chip.
Nein, das war ein Jagd-Camo, Dissolve-Bär.
Was?
Dissolve-Bär.
Also ist es irgendeine...
Ein Jagd-Camo. Okay. Also aus dem Jagdbereich, ein Camouflage, da gab es eine Serie. Und das ist meine, immer noch die Brille, die ich am meisten
trage. Hast du die hier irgendwo rumliegen, dann machen wir davon auch ein Foto und packen
hier irgendwo rumliegen.
Packen wir das auf jeden Fall mit rein, damit ihr sehen könnt, wie diese Brille aussieht. Ja, schön.
Und das ist halt auf dem Dorf so. Also die modischen Kracher, die Neuheiten waren jetzt leider nicht dabei, aber da bin ich immer Jahre hinterher.
Ist auch okay. Also wenn was funktioniert, also die Holbrook ist jetzt ja auch, wie lange gibt es die schon? 100 Jahre? Keine Ahnung.
Gefühlt.
Gefühlt 100 immer. Jahre. Aber die ist halt einfach ein zeitloser Klassiker. Ja. Ich liebe diese Brille auch. Mhm. Ich habe der Joachim hat mich draufgebracht von LMS Gear, der sagte, hey, hol dir doch mal eine andere Brille, weil ich auch die Fraktion war, hier Gascan und Fuel Cell, immer so sportlich, taktisch Schießbrillen. Aber irgendwie sah man dann doch aus wie so ein Möchtegern-Operator. Und dann habe ich irgendwann gesagt, die Holbrook ist eigentlich die perfekte Brille.
Ja.
Dafür.
Für mich nicht für alles, aber eine der drei. Ja. Du hast ja nach drei
ich
gefragt.
Nach drei
du könntest
gefragt.
Auch 10 Fragen
stellen. So, dann kommt jetzt die nächste Frage. Da werde ich auch wieder präzisieren müssen, weil ich habe jetzt hier Lieblingsstiefel stehen und ich schreibe jetzt oder ich sage jetzt noch hier dazu: Lieblingsstiefel nicht von Oakley. Da muss er überlegen. Er überlegt.
Nee, weil das ungerecht wäre. Ich habe 2.
Du kannst auch gern 2 sagen.
Also den Loba Zephyr habe ich ganz lange angehabt und Ding. Und jetzt
aber gehabt heißt, du
gehabt heißt, ich habe aktuell keinen. Ich habe einen Hund, das heißt, ich laufe Stiefel, ich wechsle die nicht, wenn sie mir nicht mehr gefallen, sondern wenn sie einfach durchgrenzen. Und aktuell ist es Merrell.
Merrell?
Ja, richtig.
Und welches?
Ja, der ist jetzt erwischst du mich, Karl. Ist nicht der Moab. Nein, das ist nicht der Moab, aber eigentlich der Moab, ja, richtig.
Verstehe. GTX Wir werden das 3. nachher recherchieren und dann auch nochmal ein Foto dazu einblenden.
Das ist mein Büro-Latschen.
Also eher so ein, ja auch wie das C4, ein leichter Trekkingstiefel, nennen wir es mal. Ja, okay. Jetzt wird es einfacher für dich, weil es geht um deine Passion. Passion, wie sagt man da?
Passion.
Ja. Was ist dein Lieblingskaliber? Und warum?
Allrounder 308.
308 geht immer.
Ich bin gewechselt von 270 auf 308. Ja. Weniger Ausschuss hinten, mehr Fleischverwertung. Und
bessere Verfügbarkeit wahrscheinlich auch, ne?
Ja, also zum Jagen hast du die Kadenz jetzt nicht unbedingt, dass das groß in
Ja gut, aber man muss ja immer vorsorgen und immer Munition auch da haben, ne? Ja. Könnt ihr mal eine Rotte, Rudel, Wildschweine kommen und dann muss man mehr haben.
Nee, also da bin ich langweilig. Ja. Aber ich glaube, das ist einfach nur ehrlich. Das ist mein Jagd-Allrounder.
Ist völlig okay. Ich mag auch 308 gerne. Okay. Dann kommen wir zur letzten Frage. Und das wäre, die ist vielleicht schwierig für dich, aber ich fand die sehr schön. Was ist dein meistgenutztes taktisches oder EDC-Ausrüstungsstück? Das darf jetzt gerne sein, ein Cardholder, wo deine Kreditkarten drin sind. Das kann ein kleines Taschenmesser sein, was du ständig benutzt. Das kann alles sein, was in diese beiden Sektoren rein. Also entweder eher mit einem taktischen Hintergrund oder eher mit einem EDC-Hintergrund? Irgendein Gegenstand, den du sehr, sehr häufig benutzt. Das kann auch ein Kugelschreiber sein als Beispiel, um dir da ein bisschen...
Ja, das fragst du so präzise, weil du weißt, dass ich da gefangen bin in dem, dass ich mich da echt schwer tue.
Ja, aber das würde mich brennend interessieren. Was ist so eins dieser Gegenstände? Du hast da bestimmt irgendeinen Gegenstand, den du häufig benutzt. Denk nach. Denk nach.
Die Hälfte in meinem Hirn sagt gerade, Mann, bist du langweilig.
Nein, wieso denn?
Nein, aber ich habe.
Es kann ja gut sein, dass es einfach auch nichts gibt. Wenn du sagst, aber du schneidest doch bestimmt Pakete zusammen, zum Beispiel. Hast du da...
Billiges Cuttermesser.
Hast ein Cuttermesser, okay, gut, dann fällt das schon mal raus. Müssen wir dir mal ein ordentliches Messer organisieren. Was für diesen Zweck.
Nenn keine Firma.
Nee, wollte ich nicht, aber ich wollte sagen, ich besorge dir ein ordentliches Messer.
Da bin ich echt langweilig. Also mir fällt...
Du gehst doch bestimmt auch mit deinem Hund Gassi. Hast du eine Taschenlampe, die du häufig benutzt? Oder... keine Ahnung. Weiß auch nicht. Hast nix?
Nö.
Gar nix?
Nö. Armer Kerl.
Dann sagen wir zumindest mal hier, dass du dein Trockentrainingssystem von Laser Ammo häufig benutzt.
Das könnte sein.
Das könnte sein. Ja.
Everyday Carry.
Ja, ich habe ja gesagt, taktische Ausrüstung oder Gear. Es muss ja nicht immer am Mann sein. Ne? Mhm. Also das machst du auch viel Trockentraining und das haben wir gestern auch machen dürfen. Es war echt, hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen.
Freut mich.
Habe ich auch mal die Smokeless Range in einem größeren Rahmen gesehen als bei uns im Studio. Ja, das war ein sehr erfrischendes und aufschlussreiches Gespräch. Ich denke, das hat auch tatsächlich beim einen oder anderen vielleicht nochmal ein bisschen Hintergrundwissen, gerade auch im Bereich Oakley und was die Linsen und die Technologie dahinter angeht, gebracht. Wenn ihr da noch Fragen oder Anregungen oder Sonstiges habt, dann natürlich immer gerne in die Kommentare das Ganze mal reinpacken. Toni, ich danke dir recht herzlich, dass du uns eingeladen hast. Es war wie immer wunderschön bei dir.
Ein Fest mit dir.
Ich hoffe, wir dürfen bald wiederkommen. Und ich kann vielleicht auch schon mal anteasern, dass wir noch das ein oder andere Video zusammen machen werden, wo es dann vielleicht auch nochmal interessant wird für den einen oder anderen von euch. In diesem Sinne, Toni, hab einen wunderschönen Donnerstag, Restdonnerstag. Wir sind raus und verabschieden uns. Bis dann, macht's gut. Bye, bye. Mm-hmm.